Nee, doch nicht.
Auf den Sieg gegen Wolfsburg.
Hat irgendjemand vor der Saison gesagt, dass Wolfsburg mit uns hinten unten links spielt?
Also traditionell kann es immer so sein, dass zu so einem Zeitpunkt der Liga Mannschaften dastehen, wo sie nicht am Ende der Saison stehen. Der Kader von Wolfsburg gibt tatsächlich alles her, auch im negativen Sinne. Und deswegen ist der Platz, den sie jetzt innehaben, also nach dem nächsten Wochenende ein Punkt vor uns zu stehen, überschaubar, würde ich mal aus deren Sicht sagen. Ne? Dann haben die nämlich 8 und wir haben dann 7 Punkte.
Das ist doch mal ein schöner Anfang für den St. Pauli Pop Podcast in der KW 34, Fach 43.
Oh, du sagst Sachen und Wortspiele.
Nur noch
und
9 Wochen Zahl bis durch. Weihnachten. 9 Wochen bis Weihnachten. Dann haben wir die Hinrunde hinter uns und haben den ersten Heimsieg, meinst du auch, ne? Ich finde, ja, einen können wir mal haben.
Oh, es wird echt mehr als Zeit. Also, ich weiß nicht, warum das alles so ist, wie es ist. Aber ich glaube, jetzt wird es Zeit. Es ist aber auch verhext. Also wir haben ja, wollen wir mal loslegen mit dem, was passiert ist. Wir haben ja die gleichen Schals an. Wir wissen, dass wir die Woche davor hatten wir Dänemark am Start. Aarhus war Frauenfußball mit Länderspielpause. Und es war alles schön und angerichtet. Wir wussten nicht genau, was uns bevorsteht mit der gelben Wand und mit dem sehr, sehr übermächtigen Gegner, den wir da vor der Brust hatten. Jetzt am Ende des Tages haben wir am Wochenende gesehen, dass wir auch da irgendwie bestehen können und war eigentlich auch mehr drin. Aber am Ende des Tages ist es halt doch wieder diese 2-1 Niederlage, die wir jetzt so ein bisschen aufarbeiten wollen und so ein bisschen gucken wollen, was wir daraus mitnehmen. Positive und negative Sachen. Also ja, lass uns mal loslegen. Hast du das Spiel gesehen am Wochenende?
Ich habe das Spiel gehört.
Okay, ich habe es gesehen.
Ich habe das Spiel im AFM-Radio gehört, meine ich. Im AFM-Radio gehört und habe nebenbei gearbeitet und unsere App ein bisschen getestet, aber kein Live-Bild gesehen, sondern nur Live-Daten, also Live-Statistiken und diese Dinger, wo dann immer der Ball hingeht und so. Aber ich habe kein bewegtes Bild gesehen, fand das aber alles trotzdem spannend, ehrlich gesagt.
Also ich war ja am Wochenende in der östlichen Hälfte unseres Landes sozusagen, übers Wochenende, Müritzer Seenplatte und sowas. Und habe es aber trotzdem irgendwie hingekriegt, am Freitagabend um 20.30 Uhr vor dem Fernseher zu sitzen. Ich weiß gar nicht, wo das laufende Bild herkam. Wahrscheinlich war das was nicht so legal war. Ist auch egal.
Du hast mit dem Stick von deinem Vater geguckt.
Naja, mein Vater war der Stick. Also der ist ja so ein Technik-Nerd. Das ist echt unglaublich. Der ist über 80 und sagte, ja, haben wir hier WLAN und hier ist ein großer Fernseher. Ich habe da mal was dabei. Ich habe da so ein kleines Besteck dabei, wie Erik zu sagen pflegt. Und so nach 5 Minuten war dann irgendwas dazwischen geschaltet und ja, guck mal, ist doch ganz gut das Bild. Ja, ist The Zone oder Sky, glaube ich, war es, Live-Bild, wie auch immer. Also haben wir natürlich nicht in Wirklichkeit gemacht, also falls uns jetzt irgendwer hört uns. Nee, also nur getestet. Aber es war schon spannend. Ne? Ich habe vorher tatsächlich noch, ich habe Bekannte, mehrere, die Dauerkarten in Dortmund haben und die haben dann im Laufe des früheren Abends und späteren Nachmittags so Fotos gepostet, wo halt braun-weiß gekleidete Fans auf gelb-schwarz gekleidete Fans trafen und das alles sehr harmonisch und freundschaftlich aussah und das alles doch ganz sympathisch ablief. Immer so mit der Aussage, guck mal, wir hier als BVB-Dauerkartenbesitzer, ach, die Hamburger vom Kiez, die sind doch irgendwie ganz nett. Wahrscheinlich so mit dem Hintergrund, naja, zu holen ist hier ja eh nicht viel und insofern ist das doch mal ganz nett, dass wir das so sehen. Am Ende des Tages war das so, aber wie das zustande kam, das machen wir jetzt mal so ein bisschen, klabüstern wir mal ein bisschen auseinander, würde ich sagen.
Warst du vor Ort? Ja, Quatsch, schon mal vor Ort? Also warst du schon
Nee,
mal in.
ich tatsächlich noch nicht.
Hast du nicht mal als Jugendlicher im Stadion Rote Erde hast du bestimmt gespielt mal, oder?
Nee, habe ich nicht tatsächlich. Das
Ja.
war zu weit weg von den nordregionalen Gegnern, die man hatte. Nee, da war ich noch nicht. Also das ist noch komplett unbeackertes Erdland gewesen. Und ich war jetzt auch nicht da, aber du warst, glaube ich, schon mal da. Liebe Grüße an Christian, ich habe da sowas aufgeschnappt.
Liebe
Prost,
Grüße an
Prost.
Christian. Ja, das Prost in Hannover hat damit zu tun. Das war allerdings erst auf der Rückreise. Also ihr erinnert euch wahrscheinlich, die Älteren unter unseren HörerInnen werden sich an den 16. Februar 2011 erinnern, als wir den damals noch großen HSV mit 1:0 im Volksparkstadion besiegt haben. Eines der legendären Derbys, weil die damals noch so selten waren. Und das Spiel nach dem Derby war das Auswärtsspiel in Dortmund. Und da sind wir hingefahren, aber ich glaube, Markus war auch dabei. Christian und ich.
Liebe Grüße an Markus, der hat diesen spontanen Treffen nicht beiwohnen können.
Nee,
Aus
da.
einem
Der ist
Termine,
nicht immer
Termine,
am Handy wie wir. Der ist ja nicht 24 Stunden online.
Termine. Ah,
Der
oldschool.
hat ja noch richtig ein richtiges Leben.
Genau, hat noch eine richtige. Und sein Zitat, als wir in Aarhus waren, nochmal so als Einwurf. Ah, also können wir nicht wieder dieses Internet abschaffen und diese Thematik, dass man always online ist und das immer erreichbar, das ist doch irgendwie scheiße mit so Sachen. Können wir das irgendwie wieder rückgängig machen? Das ist auch bei mir so hängen geblieben, dass er das mal irgendwie eingeworfen hatte zwischen
Ich bin da
dem
vollkommen dafür.
fünften und
Ich
dem siebten Bier.
schaffe das ab und an mal, dass ich mal so nicht ganz so Detox 14 Tage oder so, aber so mal einen Tag oder 6 Stunden am Stück schaffe ich das. Und dann fühle ich mich schon richtig gut.
Sehr gut. Also Entwöhnung sozusagen.
Ja, es gibt, wir schweifen jetzt ein bisschen ab, aber das hat natürlich auch was mit dem FC St. Pauli zu tun. Wir wissen nur noch nicht genau, was. tatsächlich bin ich ja quasi Vorreiter als Blogger. Haben wir ja schon unser Essen fotografiert und das in unsere Blogs gestellt. Da gab es Instagram und TikTok noch gar nicht. Und man muss natürlich auch sagen, nach jetzt 25 Jahren Always On, fragt man sich natürlich auch, was das Ganze soll. Also man kann dann natürlich, also man klar, man kann aus dem Stadion seine Meinung sagen über das Spiel, das Leben, die Gesellschaft und das Universum und was alles dazwischen uns zusammenhält. Und das halte ich auch nach wie vor für eine der ganz großen Errungenschaften des Digitalen an sich. Aber es überfordert einen natürlich strukturell auch. Ich meine, alleine die ganzen Sachen rund um den FC St. Pauli, da verliert man ja komplett den Überblick. Kein Mensch liest mehr Blogs, bis auf ein ganz paar, die nämlich keine Podcasts hören, sondern sehr gerne noch mal in Ruhe einen geschriebenen Artikel lesen. Da gibt es ja gar nicht mehr viele von. Die anderen snacken sich so durch TikTok, YouTube Shorts und Instagram. Und da ist es eigentlich ganz gut, mal ab und an anzuhalten, innezuhalten, die Luft zu gucken und sich mit guten Freunden zu unterhalten. So wie wir das machen, wenn wir uns auf der Nord treffen. Geht das nicht, ist die digitale Krücke natürlich aber auch ganz schön.
Das stimmt. Nordtreffen ist jetzt wirklich ein gutes Stichwort. Du hast ein sehr schönes Foto gepostet in unserer internen Gruppe mit, war das aus dem letzten Jahr?
Nee,
Warte.
das war aus diesem Jahr, im
Wieso
Juni,
kam?
als wir aufgestiegen sind.
Boah, es kam so weit weg vor, das ist Wahnsinn.
Also für diejenigen, die uns nicht sehen können, sondern nur hören, das ist ein Foto, wo Dirk, Markus, Esteban, Willi und meine Wenigkeit im Vordergrund zu sehen sind und im Hintergrund die Masse an St. PaulianerInnen, die den Rasen stürmen, im letzten Spiel gegen schon wieder vergessen. Das
Gegen
war
den Gegner.
gegen den Gegner, der verloren hat, glaube ich sogar.
Ja.
Das Ergebnis weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass wir da auf dem Rasen gelöbten sind, natürlich.
Das stimmt. Ja, das ist so, wahrscheinlich hätte man sich da auch drauf vorbereiten können, aber wir wollten es ja auch gar nicht in der Reihenfolge erzählen. Wir sind jetzt wieder abgeschweift und kommen jetzt wieder zurück auf die Autobahn der Spieltage.
Nur kurz zu Ende erzählt, weil
Ja, mach mal.
2011 waren wir in Dortmund und ich hatte sehr, sehr viel Ehrfurcht vor diesem Stadion, weil man ja denkt, das wäre wie beim FC St. Pauli, nur eben um den Faktor 10 größer. Und ganz Dortmund würde sozusagen mit Gesängen einem sozusagen um die Ohren fliegen. Das war vor 11 Jahren schon nicht so und Berichten zufolge ist das auch nicht besser geworden. Also ja, es ist ein großes Stadion, aber man ist ja selber auch zu einigen tausend Leuten da. Das fasst, glaube ich,
Knapp 80.000 oder
knapp
so.
80.000, also das deutschgrößte Profifußballstadion in Deutschland, wenn ich mich nicht irre. Aber dann kommen natürlich auch fast 9.000 Gästefans, das sind, wenn man sich mal das vergegenwärtigt, das ist ein Drittel des gesamten Millantor-Stadions, hast du quasi als Gästeblock. Und wenn das ein lauter Gästeblock ist wie unserer,
Der auch am Wochenende sehr laut war, was mir sehr positiv aufgefallen ist.
ja, mir auch,
Oh,
quasi auch.
Wahnsinn, dass ich mich selber dabei ertappt habe und gedacht habe, jetzt singst du eine Hymne mit, du guckst Fußball im Fernsehen und es ist ein Auswärtsspiel in Dortmund und wir sind eigentlich deutlich in der Minderheit, aber man hört echt nur den FC St. Pauli mit den Gesängen, die man selber aus dem Stadion kennt und wo man gar nicht verhindern kann, dass man die mitsingt, weil es einfach Automatismen sind, die greifen und man sagt, okay, ich singe das jetzt mit. Und habe so gedacht, ich gucke mich so um, gucke meinen Vater so an, meinen Bruder so an. Dann denke ich, okay, ja, okay, ich singe jetzt leise weiter. Es muss nicht laut sein, stimmt. Ja, sieht komisch aus, alles klar, okay. Das war schon sehr lustig.
Ja, das hängt natürlich damit zusammen, dass diese gelbe Wand natürlich sehr beeindruckend ist, aber es ist eben nur diese Wand. Der Rest des Stadions ist verharrt so ein bisschen in Konsumhaltung. Und deswegen hast du gar nicht das Gefühl von diesem Roar, den es im Millerntor ja öfter gibt. Jetzt in der ersten Bundesliga habe ich ihn auch schon gehört, also gespürt. Gegen Leipzig gab es ein paar Momente, wo du ja wirklich merkst, wie so die Stimmung wirklich durchs Rund sich weiter fortpflanzt. Und das hast du in Dortmund nicht. Da hast du diese riesige Wand und den Gästeblock, der quasi von schräg links gegenüber sitzt. Ja, und da gewöhnst du dich auch relativ schnell dran und das hat der FC St. Pauli und unsere Fans natürlich auch gemacht.
Ich habe nur in Erinnerung, als ich im Sommer jetzt diese besagten Dortmund-Fans, die ich kenne und Dauerkartenbesitzer getroffen habe, habe ich so gedacht, wie ist denn das so, der Stadionbesuch? Und das ist natürlich jetzt für die in der Bundesliga seit Ewigkeiten agierenden Fans und Mannschaft, ja, 15:30 heißt halt, dass wir zu Hause losfahren um 9:30 Uhr. Und ich so, ihr wohnt doch in Dortmund? Ja, trotzdem, dann treffen wir uns erstmal und dann geht das so los und dann fahren wir darüber und man muss dann ja auch sagen, okay, es müssen halt auch nicht 20.000 Leute entscheiden, sondern halt 80.000, die dadurch gejodelt werden an den kompletten Eingängen und das, okay, das ist dann, also der Tagesevent, den wir jetzt so wahrnehmen, der sich doch ein bisschen anders darstellt in der zweiten Liga, der ist bei denen natürlich alles an. Also wenn die 15:30 spielen, ist das ein Spieltag, der geht um 10 los und der geht um 20 Uhr zu Ende. Vielleicht. Oder auch später oder wie auch immer. Aber das ist so Tagesfüllen. Und das, obwohl man nicht auswärts fährt, sondern einfach nur Heimspiel und mit allem drum und dran. Klar, gibt es bei uns auch Leute, die sagen, der
Wollte gerade
Spieltag
sagen,
wird.
da kenne ich einige aus St. Pauli, die das genauso handhaben, die sich zum Frühstücken treffen und dann sich schon mal gemütlich vor die Fanräume setzen und zu so gucken, wer da so kommt. Oder
Ja.
irgendwelche Stände aufbauen und dann Kaffee trinken und T-Shirts kaufen und verkaufen und alles was.
Ja, und dann so ein Freitagabendspiel, Flutlicht, das war schon sehr imponierend. Die Debatte, die dann so ein bisschen bei uns aufkam, war ganz lustig, weil es gab ja dieses Gary and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone als Einlaufmusik. Und dann kamen die Fragen auf, wieso jetzt Liverpool oder Celtic oder wer auch immer das so für sich vereinnahmt als Musik. Und dann kam halt so raus, dass in den 60er Jahren halt Dortmund irgendwann so ein Auswärts, ich weiß nicht, ob es ein Pflichtspiel war oder ein Freundschaftsspiel, jedenfalls gab es mal so ein Liverpool-Spiel, wo das so Eindrücke hinterlassen hat, dass sie das gleich für sich adaptiert haben als Einlaufmusik und als Musik, die den Verein auch ausmacht, sozusagen. Also You Never Walk Alone, was wir natürlich auch kennen, eher so im Abgang des Spiels sozusagen oder vielleicht in der zweiten Hälfte eines Spiels. Aber das fand ich schon sehr lustig, dass man so als so, wir hören jetzt irgendwie Hans Albers oder Hells Bells und dann läuft da Gary and the Pacemakers mit You Never Walk Alone. Das fand ich schon sehr spannend. Daraufhin habe ich auch so ein bisschen gegoogelt und Liverpool beansprucht das in der gleichen Größenordnung wie Celtic. Der Entdeckung halber, dass das Lied denen zugeordnet wird. Das Lied selber ist gar nicht von Gary and the Pacemakers, sondern ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob es ein altes Folklore-Lied, aber es ist deutlich älter. Ich glaube, von Frank Sinatra oder irgend sowas zu einem bestimmten Event mal gebaut worden und dann adaptiert worden, zeitversetzt. Insofern fand ich das schon so, hab dann schon so gedacht beim Einlaufen, okay, das sind so ganz spannende Geschichten, die sich zusammenführen zu diesem Momentum, dass man denkt, okay, jetzt spielt der FC St. Pauli Bundesliga. Genau dafür ist dieser Aufstieg und die Meisterschaft gemacht worden, dass man auswärts bei der gelben Wand sagt, okay, wir sind bereit. Come on. Und das war dann auch so. Und ja, dann sind wir ja schon fast beim Einstieg, der, wie ich fand, sehr gelungen war. Ich weiß gar nicht, wann diese Thematik, also es gab so ein paar Phasen, gerade so in der ersten Viertelstunde, wo man so gedacht hat, okay, wenn das Spiel jetzt mit so einem Löser, also mit so einem Tor gedroppt wird, kann es entweder zur Katastrophe werden oder es wird halt so ein positives Momentum und die ersten Chancen, die dann auf BVB-Seite waren, auch tatsächlich so ein paar Hochkarätige, habe ich auch, okay, da gehört ein guter Torwart dazu, der das vereitelt und so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen Glück und so ein bisschen Unvermögen. Das war dann auf unserer Seite und dann kam diese vermeintlich frühe Führung für uns. Ich weiß nicht, wie hast du sie wahrgenommen? Also jetzt im Nachgang ist es so, unser Trainer Herr Blessin hat gesagt, man kann sich diese ganze Szene, was wohl auch gemacht wurde, aus diversen Perspektiven x-mal angucken. Das wird dann nicht besser. Da muss man halt entscheiden, wann Emre Can wo gestanden hat. Ich würde da gerne zurückgehen auf so eine Thematik mit im Zweifel für den Angreifer.
Ja,
Attacke beispielsweise.
komischerweise war das doch mal Konsens, oder?
Ja, vor
Das
dem Videobeweis.
ja, beziehungsweise ich glaube, wir müssen da so ein ganz klein bisschen, jetzt ein ganz klein bisschen in die Tiefe gehen. Denn auch unser Freund Oliver, schönen Gruß, mit dem wir ja den
Ja, liebe Grüße.
Blutgrätsche-Podcast schon längst überfällig mal wieder machen müssen. Aber wie das so ist, spielt man nicht mehr in derselben Liga, denn verliert man sich aus den Augen. Aber auf jeden Fall müssen wir unterscheiden zwischen der sogenannten kalibrierten Linie, das heißt also, die abseits aus dem Spielverlauf heraus zeigt, und der Situation, die wir jetzt gerade hatten. Und zwar muss man das unterscheiden aus folgendem Grund. Normalerweise, wenn du sozusagen in so einem Vorwärts Spielzug bist, ist der Abspielzeitpunkt relativ klar zu bestimmen, und dementsprechend habe ich auch persönlich nichts dagegen, wenn man eine Linie technisch kalibriert und über der Linie, ob das jetzt ein Fingernagel, ein ganzer Schuh oder der halbe Moas ist, bist du über dieser Linie, ist es abseits. Da habe ich persönlich kein Problem mit. Ein Problem habe ich immer dann damit, wenn diese Technik nicht eindeutig ist. Das heißt also, ich kann wie im Fall vom Tor des FC St. Pauli, ich kann gar nicht genau sagen, wann hat denn der Ball den Fuß verlassen, weil das Abseits so minimal war, dass in dem einen Frame war er im Abseits, in dem anderen Frame war nicht im Abseits, im Frame davor war nicht im Abseits und zwischendurch ist der Ball aber nie am Fuß. Und dann habe ich das Problem, wenn ich das tatsächlich technisch lösen will, und das ist ja ein Versprechen. Das ist das Versprechen der Fairness. Also Technik macht uns alle gleich vor, sozusagen, vor dem Herrgott und vor dem VAR. Und dieses Versprechen wird nicht eingehalten, weil es eben nicht klar ist. Jetzt kruschelst du
Oh,
mit dem Schal
was ist da los?
am Mikro. Ich weiß es nicht. Na, auf jeden Fall, ist das meine größte Kritik, ganz abgesehen davon, dass das nie und nimmer 5 Minuten dauern darf, bis ich irgendwie so ein Urteil habe.
Ja, das ist leider Standard. Und leider ist das das Schlimmste, was im Stadion zurzeit regelmäßig passiert, dass diese Wartezeit komplett unberechenbar ist. Nun sind wir natürlich auch gestrafte Kinder, wir Kinder des FC St. Pauli, dass wir bei unserem Freiburg-Auswärtssieg diese Momente auch positiv genossen haben und gesagt haben, okay, das ist schön, dass uns der Videobeweis zweimal positiv in die Karten gespielt hat. Zweieinhalb Mal. Aber das darf es natürlich nicht sein, weil eigentlich geht man jetzt von der Spielsituation aus, wie sie stattgefunden hat. Deswegen wäre natürlich das Einfachste gewesen, okay, es gibt keinen Videobeweis, der Schiedsrichter sagt, Flanke, Fuß rein, Tor. Die Zeiten sind vorbei. Jetzt ist so, Flanke, Fuß rein, Tor, okay, Video, kalibrierte Linie. Aus einer Kamera, aus der zweiten Kamera, aus der dritten Kamera. Irgendwo waren Schnürsenkel anders als auf einer anderen Einstellung. Und deswegen ist man an so einem Punkt, wo man sagt, ja, dann ist diese schöne Führung, die man hätte haben können, mit dem Spielverlauf natürlich dann Geschichte. Und Erik Smith ist kein Assistgeber und morgen Diawoglu ist kein Torschütze, sondern es steht 0-0 und der FC St. Pauli kämpft weiter um Punkte an der gelben Wand. So schade das auch war.
Ich habe heute gelesen bei Pit Gottschalks Fever Pitch, dass der neue Schiri-Obmann tatsächlich offen wäre für eine zumindest Anpassung der VAR-Regelung. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann schwebt
Also in Italien gibt es tatsächlich jetzt
ein
einen
italienisches
Testballon.
Modell vor, genau,
Genau.
das wollte ich sagen.
Ja.
Erklär das mal kurz,
Da
bitte.
gibt es nicht viel zu erklären. Es ist eigentlich eine andere Auflösung als die, die man jetzt kennt mit dem harten Videourteil. Also dass man sagt, man lässt da irgendwie fünf Leute rüber gucken, das dauert 5 Minuten. Und am Ende heißt es so und so ist das so mit Stimmenvorteil 3-2 oder was auch immer. In Italien gibt es jetzt, ich kenne den genauen Terminus dafür nicht, aber der wird jetzt getestet, ich glaube tatsächlich per sofort, der dann dazwischen noch so einen Mittelweg bietet, zwischen kein Videobeweis und Videobeweis. Und ich würde mich tatsächlich schlau machen, mit so einem Halbwissen bringt das tatsächlich wirklich viel, zum nächsten Podcast und würde da so einen Einwurf machen mit Fakten. Aber so ist es
Die kann
natürlich.
ich dir liefern, aber du könntest ja mal sagen, ob du das gut findest. Also die Art und Weise, wie das geschehen soll, nennt man Challenges. Und die werden tatsächlich in der Serie C in der dritten Liga in Italien getestet.
Okay.
Lustigerweise, wusste ich auch nicht. Und wirklich neu daran ist, dass die Teammanager die Gelegenheit haben, und jetzt muss ich mal gucken, genau eine Challenge zu stellen. Das heißt also, dass die Trainer oder Teammanager sagen können, das würde ich
Einspruch.
gerne, Herr Schiedsrichter, das würde ich gerne, dass sich der VAR nochmal anguckt.
Okay,
Das
das
heißt, der
heißt,
VAR läuft so mit.
und du kannst eine Fahne aufs Spielfeld werfen und sagen, das will ich
Und du
jetzt.
kannst ein, und das ist natürlich eigentlich für das Spiel auch geil, weil es dann eher so ein bisschen so wird wie im Basketball oder im Handball oder im American Football. Du musst halt taktisch deine Auszeiten, deine VAR-Auszeiten, sehr taktisch nehmen. Also machst du das jetzt, um zu unserem Beispiel zu kommen, zu Beispiel zu kommen, mache ich das in Dortmund als Dortmund in der 18. Minute oder spare ich mir das Ganze für den Handelfmeter in der 90 plus 2. auf? Das ist total cool. Und eigentlich eine schöne strategische und taktische Variante obendrauf. Und es hat den Riesenvorteil, dass du den Schiedsrichter auf dem Platz nicht enteierst, wie das sozusagen permanent im Moment passiert. Oh, da zitiere ich den großen Davo Afonayan, der gesagt hat, das sind Profis, die machen ihr Berufsleben nichts anderes als Fußballspiele zu pfeifen. Denen sollten wir mehr Vertrauen entgegenbringen. Und das kann man einfach nur so stehen lassen und unterschreiben. Davo hat auch noch das ganze VAR-System als totalen Bullshit bezeichnet.
Das passt eher zu ihm und seiner Art und Weise, wie er gerne mit den Situationen umgeht, wo er immer haarscharf an irgendwelchen Karten und noch dunkler werdenden Karten vorbei tänzelt. Also.
Ja, zumal Stichwort Dortmund, hätte seine Challenge ziehen können beim tatsächlichen Anschlusstreffer. Denn da hat der VAR nicht eingeschritten, weil es eben keine krasse Fehlentscheidung des Schiedsrichtergespanns war, zu werten, dass Davo zwar im Abseits stand, aber der Torwart wohl, selbst wenn er den Ball ein bisschen früher gesehen hätte, nicht den Hauch einer Angriffschance gehabt hätte.
Genau, das war tatsächlich auch so. Also ich habe mir das auch, ich habe es ja wie gesagt gesehen, TV-Bilder technisch. Und es war so, dass wenn man jetzt vom Torwart aus auf das Spielfeld guckt, war es so, dass Dapo so nach rechts weggegangen ist und der Schuss so von links kam. Und die Aussage mit "der war in meinem Sichtfeld" könnte also eigentlich auch nur so gelaufen sein, so von wegen nee, ich sag das zwar, aber ich kann das nicht meinen, weil die Bilder widerlegen das. Also das war dann am Ende des Spiels auch tatsächlich berechtigt, so dass der dann gegeben wurde. Auf die Protagonisten kommen wir, glaube ich, später noch zu sprechen, auf Herrn Smeed und wie auch immer. Aber
Aber da können wir eigentlich gleich drauf
müssen wir gleich
kommen,
rauf.
weil der Beginn des Spiels, den hast du ja sehr schön skizziert. Also Dortmund hatte den Ball und hatte auch eine Idee, wie sie damit umgehen soll. Und wir hatten Vasil und ein bisschen Schwein, dass wir die ersten 20 Minuten schadlos überstanden haben. Und das erinnert mich so ein bisschen auch an das Spiel gegen Freiburg und an das Spiel gegen Leipzig. Also uns liegen Gegner, deswegen haben
Aus
die
der
Leute,
oberen
die diesen
Tabellenhälfte,
Podcast,
meinst du?
ja, aus der oberen Tabellenhälfte, die einfach das Spiel machen, weil das Spiel von des FC St. Pauli unter Blessin, und das gefällt mir einfach ausnehmend gut, dass wir, wenn wir den Ball haben, nicht immer nach Schema F vorgehen, also von hinten raus spielen und versuchen, durch Dreiecke nach vorne zu tänzeln, weil das eben in der Bundesliga nicht geht. Dafür brauchst du einen Kader wie den FC Bayern München, selbst mit der Mannschaft von Freiburg oder von Dortmund gelingt das eben nicht immer. Das heißt also, dass die Art und Weise, wie wir im Moment spielen, nämlich in dem Moment, wo wir den Ball haben, nicht lang fackeln und das Ding nach vorne juckeln und vor allem Schüsse aus der zweiten Reihe, wenn der Gegner mal nicht so sortiert ist, das gefällt mir alles echt zunehmend gut. Und man hat auch, ich habe das ganze Spiel nicht das Gefühl gehabt, dass wir jetzt in Dortmund untergehen. Du auch nicht,
Nee,
oder?
habe ich auch nicht gehabt. Das war aber tatsächlich auch so vom Ablauf, dass wir gedacht haben, okay, Mit dem 0-1 hat man gedacht, ja, jetzt ist es halt doch irgendwie da und jetzt muss man sich wieder neu sortieren und sammeln, aber es war nie so, dass man das Gefühl hatte, dass man jetzt keine Idee hat, was passieren könnte oder dass man jetzt sagen würde, okay, man ist jetzt wie ein Hühnerhaufen und man lässt jetzt einfach alles mit sich geschehen. Das war irgendwie nie so. Und diese Thematik, also man sieht das ja auch in den Statistiken der Gegentore, also da sind wir ja auch tatsächlich, was die Defensive angeht, mit den Gegentoren und mit dem Spielverhalten in der Defensive sehr gut aufgestellt. Am Ende des Tages nützt uns das natürlich an so einem Wochenende wie dem letzten herzlich wenig, wenn wir mit leeren Händen dastehen.
Nein, aber du
Aber
hast genau den Punkt genannt, der uns natürlich in der Saison helfen wird. Eine Mannschaft, die so kompakt steht, die hat natürlich sehr viel mehr Chancen auf den Klassenerhalt als eine Mannschaft, die regelmäßig drei Buden eingeschenkt kriegt.
liebe Grüße an Markus, das war seine Aussage, genau.
Nein.
Ja, das sagte er, hat er doch geschrieben, mal der entweder Meister werden oder auf jeden Fall nicht absteigen. Also mit so einer Defensive steigst du nicht ab. Und man muss auch mal so ein bisschen so einen Blick nach links und rechts machen. Das ist jetzt hier vielleicht auch so ein Moment, den wir dafür nutzen können. Also Bochum ist ja im Schneckenrennen dabei, genauso wie Kiel. Kiel hat verloren am Wochenende. Es war übrigens sehr lustig, weil ich war ja auf der Autobahn am Sonntag Richtung Norden unterwegs und die einzigen, die ich so an den Raststätten getroffen habe, habe ich so gedacht, ey, alles Fußballfans hier, warte mal, Rot-Gelb, Union Berlin, wo fahren die denn? Ach so, ja, Kiel, alles klar, okay. Und dann war das auch klar, dass das auch jetzt am Ende des Tages gab es da auch eine Klatsche für Kiel. Im Schneckenrennen sind wir tatsächlich die Einäugigen unter den Blinden jetzt auch gerade so von den Ergebnissen. Aber was viel wichtiger ist, die Art und Weise, wie wir das alles uns erarbeiten. Dass das jetzt alles Sachen sind, die auch hätten anders kommen können. Am Ende des Tages, Bochum hat seit dem Wochenende den Trainer entlassen. Da kommt jetzt Herr Feldhoff. Interimsmäßig der Vizetrainer sozusagen und da ist jetzt die Reißleine gezogen worden, Ziegler ist weg. Die erste Trainerentlassung der Bundesliga in dieser Saison. Ja, also klar, mit einem Punkt und den Vorstellungen jetzt war das eine Frage der Zeit. Bei Kiel ist es vielleicht auch ein bisschen so die Frage der Zeit. Wir sind jetzt auf dem Relegationsplatz mit 4 Punkten. Haben jetzt wieder einen schweren Gegner, also schwerer als Dortmund, weil wir spielen zu Hause gegen einen, der auch in der unteren Hälfte der Tabelle ist mit Wolfsburg. Das ist ja was, was uns nicht liegt. Und deswegen wird das alles nicht einfacher. Aber diese Energie, die wir positiv ziehen können aus dieser Thematik mit dem Spiel jetzt am Wochenende, an diesem Freitagabendspiel, über das wir jetzt noch ein bisschen reden wollen, ist schon so, dass ich denke, okay, das ist jetzt nicht so mit Backpfeife rechts, links und Hausaufgaben nicht dabei raus, sondern das ist jetzt wirklich so, wir sind dabei, wir sind nicht ganz auf Augenhöhe, aber wir gehören auch nicht in eine andere Liga von unseren Darstellungen, die wir abliefern. Deswegen bin ich.
1:7 hat Celtic Glasgow gegen Dortmund verloren. Nur mal so.
Das stimmt.
Nur
Man kann
mal
jetzt
so.
auch mal sagen, dass da auch
Es
noch
gab noch,
viele Verletzte und anderer Kader, aber
ja, aber
es ist halt.
es gab Zeiten, da haben wir aus der dritten Liga nach Glasgow geschielt und gesagt, einmal möchten wir so Fußball spielen. Jetzt spielen wir so Fußball, sogar besser.
Ja, ich denke auch noch an einen kalten Januarabend, als wir mit 2000 Zuschauern am Millerntor, wir saßen mit einem getrennten Sitzplatz zwischen uns im Stadion, dann haben wir einen Pokalsieg gefeiert, 2:1 gegen Borussia Dortmund. Es ist jetzt auch nicht so, dass, also klar, Pokal ist noch was anderes, mit Unterschätzen und wie auch immer, kommen da noch andere Sachen dazu, aber ja, es ist einfach so viel möglich. Und auch gerade bei so einem Gegner wie Dortmund ist auch alles immer noch eine andere Thematik als jetzt bei übermächtigen, noch übermächtigen Gegnern, die es
Wie
auch noch.
siehst du denn das, Willi? Also ich bin ja inzwischen der Meinung, dass Herr Blessin einen Fußball spielen lässt, der nicht unfair ist. Ich glaube, er hätte es gerne noch phasenweise und situationsweise ein bisschen in Anführungsstrichen unfairer, als die
Ich
Jungs ein
glaube,
paar sind.
du projizierst da eine Meinung auf sein
Nein,
Schema.
nein, 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 das hat er an mehreren Stellen und bei mehreren Gelegenheiten gesagt.
Okay,
Sogar
okay.
schon bevor er angefangen hat, uns zu trainieren, hat er gesagt, wir brauchen eine gewisse Grundhärte und wir müssen auch mal Gelbe ziehen. Das gehört einfach zum Fußballspiel dazu. Und das müssen wir trainieren, das müssen wir lernen, weil unsere Jungs einfach, das hat er jetzt nicht gesagt, sondern das sage ich, weil unsere Jungs einfach viel zu lieb sind. Und das ist auch eine der Entwicklungen, die ich total sehe. Also, das hat den Dortmunder bestimmt bis zu dieser berühmten Neunerkette, die ja dann wie so eine Ziehharmonika irgendwie auf 5 bis 8 Meter zusammenrückt. Und das bringt dann einfach keinen Spaß, in diese Kette reinzuspielen, weil du weißt, da kommen zwei Boys in Brown und treten mir auf den Socken rum. Das ist einfach nicht so schön. Und das machen wir eben anders als noch beim Brightoner Shooting Star Trainer. Und das gefällt mir gut. Also da ist sehr viel mehr Körperlichkeit, Aggressivität drin. Und da sind natürlich Leute wie Metz und Hauke Vahl, bringen da einfach, es bringt da einfach unglaublich viel Spaß, denen bei ihrem Handwerk zuzugucken. Von Eric Smeed mal ganz zu schweigen.
Ja, wollen wir den Faden gleich aufnehmen mit Eric Smeed? Also ich habe
Ja,
ja
bitte.
immer, wir
Ich
sind ja
habe es mir heute Morgen
rumgekreist,
angeguckt.
wir sind ja so rumgekreist um ihn. Also wir haben auch schon erwähnt, dass diese vermeintliche Torvorlage dann zurückgenommen wurde. Er hat dann dieses sensationelle Ausgleichstor geschossen, also so ein Dropkick aus 20 Metern, der unhaltbar war, der dann auch nochmal geprüft wurde, wo wir gerade schon gesagt haben, dass das auch nochmal seltsam gewesen wäre, wenn er dann nicht, wenn das Tor nicht gegeben worden wäre. Man muss einfach sagen, dass das, dass der Typ einfach so ein unglaublicher Unterschiedsspieler ist und so die Mannschaft so viel stärker macht, als dass sie ohne ihn spielt. Dazu vielleicht ganz tagesaktuell, er hat heute tatsächlich verlängert, er hat den
Ja,
Vertrag bis 2025 und da muss Erik natürlich sagen, Erik, das ist schön,
Erik.
dass du dabei bist. Also er hatte auch bei seiner letzten Vertragsverlängerung im letzten Jahr, die ist gerade mal ein Jahr her, hat er schon diverse Monologe gehalten über die Tatsache, dass es hier extrem wohlfühlt. Und das alles sieht, was passiert und das alles total klasse findet. Ich habe gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass er zu Anfang Leihspieler war bei uns und so ein bisschen auch, was leider auch so ein bisschen geblieben ist, so verletzungsanfällig war. Aber das, was er einfach abliefert, wenn er spielt, ist wirklich so unglaublich. Umso komischer ist diese Tatsache, dass dieser Typ wirklich vor der Länderspielpause nominiert war für sein Debüt-Länderspiel für Schweden und dann wirklich einen rabenschwarzen Tag erwischt gegen Mainz, sich auch noch verletzt, also so leicht angeschlagen und tatsächlich nicht zur Nationalmannschaft fahren kann, zu dem ersehnten Ziel, was einem Fußballer eigentlich immer vorschwebt. Und dann macht er einfach mal so ein Spiel, wie wir es jetzt gerade hatten, wo ich so denke, Alter, wie krass ist das denn?
Ja,
Traumhaft.
also Eric, vielen herzlichen Dank und herzlich willkommen auch für noch ein paar Monate länger beim FC St. Pauli. Ich habe mich auch heute total gefreut und habe das auch auf Instagram, das Foto vom FC St. Pauli gleich weitergepostet. Die haben vom Training so ein schönes Foto, wo er so in die Kamera macht, also den Mittelfinger in die Kamera hält. Und bei dem Foto habe ich so gedacht, ja genau, das ist der Mittelfinger für alle die Sportchefs in Europa, die dachten, oder in St. Louis, die dachten, sie könnten im Winter oder im nächsten Sommer mal zuschlagen und den Defensivstrategen Nummer 1 in der deutschen Bundesliga aus meiner Sicht mal kurz verpflichten. Das geht jetzt leider nicht. Es sei denn, ihr packt 80 Millionen Euro auf den Tisch, dann könnte es vielleicht, könnte der Oke schwach werden. Aber vorher kann ich mir das nicht vorstellen.
Ja, das ist wirklich herrlich. Also was natürlich auch wieder Standard ist, es gibt die Info der Laufzeit nicht. Also
Ja, aber
unbefristet
das ist doch
sozusagen
klar,
oder
dass das 2 Jahre sind, oder? Also ich meine, letztes Jahr verlängert, jetzt wieder verlängert. Das heißt, es war noch ein Jahr Laufzeit da. Darauf will sich weder Eric Smeed noch Bornemann verlassen, dass das irgendwie hinhaut und nicht doch im Sommer oder vielleicht sogar im Winter jemand sagt, ach, das eine Jahr Laufzeit, da kaufe ich raus.
naja, er ist 27 und das ist wirklich noch für einen Fußballer wirklich mehr als das beste Alter sozusagen, um
5
heraus.
Millionen hat Union Berlin für Rote oder Rot bezahlt
Rote,
von
ja.
Kiel, der lustigerweise seine Jugend beim FC St. Pauli verbracht hat.
Ja,
Aber
das.
ich habe dann noch
Was soll ich
gedacht,
sagen? Ein Tor, eine Vorlage am Wochenende in Kiel und einfach wieder Unterschiedsspieler. Wie ich auch wieder mir in die Haare gegriffen habe, als ich so den Ticker auf der Autobahn denke, okay, 0-1, Kämmlein, Kopfballtor. Okay. Die Thematik hatten wir auch schon öfter, hätten wir gerne bei uns gehabt. Vorlage Rote. Ja, okay, 2-0, Torrote. Also alles so Sachen, naja, nicht weit weg von St. Pauli, aber so ist der Fußball.
ja, und deswegen bin ich einfach froh, dass es so ein Quatsch wie, dass da mal einer genauer hinguckt und mal guckt, was Eric Smith für das Aufbauspiel oder das Spiel an sich, die Organisation der Defensive für den FC St. Pauli bedeutet. Wir hatten das ja schon öfter. Ich bin ja wie wir alle total verliebt in Jackson Irvine und das Adam Schwegauer, auf den wir natürlich auch gleich nochmal kommen werden, wahrscheinlich,
Auf jeden
auch
Fall.
maßlos unterschätzt wird permanent, das ist ja auch klar, aber wir sind alle im Podcast ja der Meinung, dass der Wert von Eric Smith für dieses Team, der kann gar nicht überschätzt werden.
Ja, definitiv. Das ist so, und deswegen, also solange, es ist natürlich auch mal so eine Körperlichkeit, wo man jetzt sagt, okay, das sind halt alles Menschen, die Belastung wird auch nicht weniger und die wird erst recht nicht weniger, wenn man zusätzlich noch Länderspiele machen sollte. Ein gutes Beispiel ist halt auch jetzt Elias Saad, der dann tatsächlich immer noch angeschlagen ist und nicht zum Einsatz kommen kann. Wir haben ja auch andere Nationalspieler, die am Wochenende in Einsatz waren. Und das ist halt, es gibt mehrere Baustellen, wo wirklich was schieflaufen kann. Dazu hätte ich jetzt noch einen kurzen Einwurf, den ich gerade eben aufgeschnappt habe.
Mach.
Es sieht anscheinend so aus, als dass wir den besagten Ersatztorwart an den Haken kriegen, über den wir auch schon sinniert haben. Weil es natürlich bei jeder Situation, wo Vasil in irgendeinen Zweikampf geht, bei so einem Spiel wie am Wochenende, wo er wirklich auch sensationelle Paraden und auch im Kicker eine 2 oder 2,5 bekommt und man so denkt, okay, klar, hat er dann auch mal so ein, wo er eine falsche Entscheidung trifft, wie bei meinem Spiel, so eine Situation. Aber am Ende des Tages ist dieser Torwart so unglaublich gut geworden in seiner Zeit beim FC St. Pauli, jetzt zum Nationalspieler geworden für Bosnien unter Barbares. Also das ist und wenn er dann halt auch nochmal die zusätzliche Baustelle der Nationalmannschaft bekommt und der einzige Torwart ist und dann sonst halt nur der U21-Torhüter da ist, der aber, hatte ich glaube ich auch schon mal erwähnt, dass der, also es ist einer ist, auf den man wirklich bauen kann, aber der ist halt wirklich nicht vergleichbar. Und jetzt habe ich heute gerade wahrgenommen, dass Erik Oehlschläger im Topf liegt für den FC St. Pauli. Der hat in Utrecht gespielt und beim FC Emmen, also nicht weit von Zwolle weg, wo wir letztes Jahr waren, und hat im Juli ist sein Vertrag nicht verlängert worden und ist jetzt vereinslos mit, ich glaube, 29 Jahren und hat so eine Karriere hingestellt, die so ein bisschen schwer abzulichten ist. Also hat ist geboren in Hoyerswerda, Dresden gespielt, hat dann irgendwann mal so einen Vertrag bekommen, für die Amateure von Dortmund, ist mit denen Meister geworden, 2015, glaube ich. Dann so abgeliefert, dass er 2016 tatsächlich Olympia-Silbermedaillensieger geworden ist, ohne Einsatz in Klammern. Also er war dabei im Kader und hat daraufhin einen Vertrag beim SV Werder Bremen bekommen, den aber tatsächlich als dritter Mann ausgesessen und ist dann zeitversetzt irgendwie in Holland gelandet. Und das scheint jetzt derjenige zu sein, um den sich das alles verdichtet, der diese Backup-Situation, die wir bei den Torhütern haben, so ein bisschen auffangen soll, dass man da so ein bisschen Ruhe hat hinter den Kornemanns, hinter den Blessins. Deswegen, ja, fand ich das dann ganz spannend, das wahrzunehmen heute. Also wenn das tatsächlich passiert. Ja, der hat mal die Lorbeermedaille 2016 für den besten Nachwuchstorhüter bekommen. Es ist auch 8 Jahre her, aber ist immerhin eine Auszeichnung.
Ja, vor allem, es ist ja auch nicht so einfach. Ich meine, da brechen die ja drei Torhüter weg. Und dann musst du einen auf dem Markt finden, der nicht nur Vasil ersetzen kann, wenn dem mal was passiert, sondern der muss sich auch mit der Tatsache zufrieden geben, dass er der Ersatz vom Ersatz ist. Das heißt also, wird der Ersatz wieder fit? Er ist ja noch gar nicht gesagt, ob er die Nummer 2 bleibt, bliebe dann.
Ja, vor allem jetzt ist jetzt diese Situation, dass wir Ende des Monats am 29., glaube ich, das Pokalspiel in Leipzig gewinnen und dann ist er unser Pokaltorhüter mit dem Sieg da und muss bis zum Finale im Pokal weiterspielen, weil Vasil das natürlich nicht kann. Und das musst du erstmal verkraften als vereinsloser Torhüter, dass du plötzlich im Pokalendspiel stehst in Berlin
Und
nächste
dann
Woche
europäisch spielst du natürlich
und dann
danach.
europäisch spielst danach. Also, das ist schon eine spannende Situation für dich.
Ja, das ist doch schön. Ja, das soll sich verdichten, ne? Utrecht, Erik aus Utrecht, wir müssen dann so ein bisschen aufpassen, dann kriegen wir die Eriks durcheinander, also den
Erik,
Podcast-Host, den Defensiven und den im Kasten. Wen gibt es
es gibt
noch?
noch
Erik
mehr.
Ahlstrand gibt es noch.
Ja, gibt es auch noch. Das schwebt jetzt so ein bisschen, dass man den im Winter tatsächlich verleihen will. Was ich als nicht so schlecht empfinden würde, weil er, glaube ich, ein sehr guter Fußballer ist, aber überhaupt kein Land sieht bei der Dichte des Kaders jetzt auf der Situation, Position. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, darüber nachzudenken, dass er Einsatzzeiten irgendwo anders kriegt. Aber ja, zurück zu Dortmund. Die Situation nach dem 1-1, nach diesem Dropkick, wo alle gedacht haben, boah, wow, wir kommen zurück. 77. Minute oder 78. Minute oder sowas. Und dann denke ich noch so, naja, okay, es ist Dortmund, es ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Das ist leider noch sehr viel Zeit. Und dann ist es leider so, dass man an solchen Momenten immer merkt, okay, da geht dann was und du hast dann so eine Flanke, Adam Dzygala ist gerade frisch eingewechselt, vorher zwei gute Situationen gehabt, dann wird er überlaufen, die Flanke kommt, ich weiß nicht, ob es Malen oder Giddens war. Und dann hast du eigentlich eine Überzahl von 4-1 am Elfmeterpunkt und Guirassy kriegt den Kopf dahin, wo er sein muss und verlängert den ins lange Eck und es steht einfach 2-1. Und du denkst, okay, Bundesliga, ne? Der braucht die eine Chance und das ist halt das eine Tor, was zu der Situation führt, dass man nichts mitnimmt. Und dann hast du die Nachspielzeit, wo Adam Dzygala wirklich nach einer Ecke von 5 Metern mit links übers Tor schießt, wo er sonst aus der Doppeltentfernung
Im
im
Fallrückzieher.
Fallrückzieher souverän trifft. Das ist halt, solche Tage gibt's halt. Und auch die muss man irgendwie verarbeiten. Und das ist halt natürlich schade, aber am Ende des Tages stehst du mit null da, kriegst ein paar Schulterklopfer und weißt, du hast gut ausgesehen. Aber jetzt kommt Wolfsburg und es geht bei null los und du hast immer noch 4 Punkte.
Ja, aber Willi. Das ist doch im Grunde genommen alles, was wir erwarten können. Wir können nur erwarten, dass wir Spiele des FC St. Pauli sehen, bei denen wir uns nicht die Haare raufen, also ob der Spiel Art und Weise, wie die Jungs spielen.
Und ob der Tatsache, dass er nicht mehr viele Haare sind.
Bei einigen sind da keine Haare mehr, aber ich könnte noch einige an mir rausraufen, wenn ich mich so richtig aufregte. Aber
Hände auf den
tatsächlich.
Tisch. Ach so, okay, alles klar.
Tatsächlich ist das doch alles, was wir erwarten können. Wir können
Ja,
auch nur erwarten, dass sie ihr
dafür ist die
Bestes
Bundesliga
geben, dass
gemacht,
wir ein bisschen
ja.
Glück haben. Und wenn wir so spielen, mache ich mir auch gar keine Sorgen, dass wir auch noch den einen oder anderen Spaßmoment in dieser Liga erleben werden. Ob das am Ende reicht, keine Ahnung. Ich glaube ja tatsächlich immer mehr, dass die Situation, die wir am Ende dieses Spieltages gesehen haben, auch die sein wird Ende der Saison. Der FC
Wie
St. Pauli
immer.
auf dem drittletzten Platz der ersten Liga und der HSV auf dem dritthöchsten der zweiten.
Oh, nee. Ja, nee. Ach, lass uns da mal drüber reden, wenn es so schlimm kommt, wie es
Oh,
kommt.
da habe ich eine schöne Geschichte für dich. Ganz
Ja, sag
kurzer
mal.
Kurs.
Mach
Ich
mal.
war in Wedel bei der Post was abholen. Und du kennst doch deine Post da um die Ecke, Kaltenkircher Platz, ne?
Ja,
Wenn du da kurz,
die mit der langen Schlange.
genau, wenn du da kurz vor 18 Uhr was abholen willst, dann A, schaffst du es wahrscheinlich nicht mehr. B, wenn du tatsächlich noch jemanden erwischt, sind die so genervt vom Tag und von der Arbeit und den Arbeitsumgebungen, dass sie den ganzen Frust und Hass auf sich selbst, auf dich projizieren. Also ich habe noch, also es gibt wenige Umwelten, soziokulturelle Umwelten, die ich unangenehmer finde als die Post im Kaltenkirchener Platz. So, jetzt war ich hier in Wedel, was abholen. Und die ganze Post war leer, 5 vor 6. Und dann standen da zwei oder saßen zwei Schalterbeamtinnen da. Und dann habe ich so aus Spaß gesagt, ja, wer möchte denn? Und wer hat schon Feierabend? Und dann sagt er so, ja, kommen Sie mal hierher, meine Kollegin ruht sich gerade aus. Und dann haben wir so geschnackt und ich so, ja, aber bitte kein fieses Einschreiben. Und er so, nö, nö, Leute, die so nett sind wie Sie, die kriegen von uns nur gute Post. Und dann meinte er, außerdem tragen Sie ja die sympathische Mütze. Und ich so, wie, welche Mütze? Ja, Baumgart. Und ich so, okay. Das stelle ich mal erst sicher, wenn er mir den Brief auch rausgehändigt hat. Und
Ah, Scheiße, jetzt,
danach habe
okay.
ich dir gesagt, ah ja, also der HSV, dann haben wir uns über den HSV kurz unterhalten und über St. Pauli natürlich. Und dann sage ich so, ich hab übrigens eine perfide Idee. Und dann meinte er, komisch, ich auch. Ich erzähle meine zuerst, sagt er. Ich bin ja dafür, dass wir ein Derby spielen dieses Jahr noch, und zwar in der Relegation. Und dann habe ich gesagt, hey, wie lustig, das war auch meine Idee. Also haben wir uns darauf geeinigt, dass wir uns zum Ende der Saison, werde ich nochmal eine Post in Wedel
Im Wedel in der
vorstellig machen.
Post, das Spiel findet im Wedel in der Post statt, sozusagen, in der Poststation. Sehr
Also
gut.
da werden die großen Dinge des Lebens werden immer am Postschalter geregelt. Das weiß man ja. Das Telegramm bei der Geburt früher oder das Einschreiben zum Lottogewinn oder die Kündigung des Eheverhältnisses oder wie auch immer. Man kriegt auf jeden Fall immer alles per Post. Und die Relegation, die machen wir dieses Jahr auch mit der Post frisch.
Krass, ja, sehr schön, sehr schön. Mann, Mann, Postschalter, ich war tatsächlich nochmal ein kurzer Einwurf in eine ganz andere Richtung. Ich war tatsächlich gestern Abend, nachdem wir wiedergekommen sind aus dem Osten, wo man ja eigentlich den Tag damit verbracht hat, Hansa Rostock-Aufkleber von Laternen zu kratzen.
Und hattest du aber viel zu tun, oder?
Ja, war, ich habe Nägel müssen nicht geschnitten werden, die sind weg, die Fingernägel. Aber dann war ich gestern noch in einer Ausstellung im Altenaer Museum und da läuft tatsächlich eine sehr lustige Ausstellung mit die 80er Jahre so in Fotokultur sozusagen und auch in
Hochkultur im Stadtteil, genau.
Fotosubkultur und ganz viel Hamburg, ganz viel Berlin, aber auch so ein bisschen Erfurt, Leipzig, also auch gar nicht so nur auf Westen, also der Fokus schon ein bisschen überwiegend, aber wirklich sehr unterhaltsam. Zu Anfang habe ich gedacht, das ist jetzt nicht so spannend, aber es hat mich tatsächlich total abgeholt nachher. Auch so ein bisschen mit so ein paar Videotrailern, die überall laufen und ein bisschen Musik, so ein bisschen Tagesschau-Splitter eingefangen über irgendwie Computerleute, die dann. Und das sind so Leute, die den ganzen Tag mit dem, die nennen sich selber Computerfreaks und solche Geschichten. Das war sehr, sehr unterhaltsam. Also, wenn ihr auf der Ecke seid, kostet irgendwie 8 Euro Eintritt. Oder 8,50 € Altonaer Museum und ist im ersten Stock wirklich sehr sehenswert. Nach einer Stunde, 1,5 Stunden ist man da durch und ist so ein bisschen beseelt, wenn man so aus der Zeit, wenn man das so ein bisschen miterlebt hat, die 80er, 90er Jahre, wo auch immer man sich da im Land aufgehalten hat. Es ist wirklich sehr, sehr nice. Also kann man gut mal machen, ist ein guter Blickwinkel auf die Vergangenheit. Und das ist tatsächlich, geht es auch ein bisschen früher los. Man sieht Kemal-Altun-Platz und 76 in Ottensen, 73 in Ottensen Fotos, was so passiert ist mit den Umbauten. Und da denkt man auch, okay, das ist jetzt eigentlich gar nicht so weit weg und kommt einem gar nicht so lange hervor, aber es ist also extrem Vergangenheit und man denkt, ja, jetzt sind ganz andere Tatsachen da. Also macht das mal, es ist wirklich, macht Spaß. Also geht mal hin. Wir geben ja auch immer mal gerne so ein bisschen Kulturtipps. Ich weiß gar nicht, beim letzten Mal haben wir, glaube ich, auch von der Aarhus-Tour so ein bisschen Musik auf die Playlist. Ich würde jetzt mal auf die Playlist setzen. Am Donnerstagabend ist ein tolles Konzert. Hoffe ich zumindest, dass es toll wird. Video
Speed
8.
Metal auch.
Nee, es ist kein Speed Metal, es ist Cosmic, Indie, Rock, Pop, wie auch immer. Video Age aus New Orleans spielen im Aalhaus und kostet gefühlt kein Eintritt, also irgendwie 15 Euro oder sowas, als ob du ins Kino gehst und ist eine Liveband in einer schönen Location. Muss man machen, kann man machen. Also gerne hingehen und abfeiern. Vielleicht sehen wir uns, ich bin auf jeden Fall da. Aber wie gesagt, immer gerne Kultur im Stadtteil supporten, wahrnehmen, abholen. Faden verloren.
Ja, wir brauchen keinen großen Faden. Prost, Philipp. Was trinkst du da überhaupt?
Ich trinke ein Weißburgunder, aber keinen aus dem Stadion, weil da war ich lange nicht mehr beim Weinladen.
Ich trinke einen Primitivo.
Das bringt mich darauf, dass am Wochenende wieder Heimspiel ist. Oh, ich darf am Wochenende, bin ich am Stadion, aber ich bin auch beim Spiel, aber habe noch Nachtschicht.
Oh nein, du
Ja,
musst
Nacht.
also, du darfst nur ein Bier trinken.
Das heißt, ich darf nur so ein Alibi, oder? Ja, so ein Alibi-Bier. Das ist nachher wahrscheinlich wieder durchgelüftet, aber es wird nicht so mit, wir haben Wolfsburg 3-0 geschlagen und feiern die ganze Nacht. Also das können wir natürlich machen, aber ich bin dann auch ein bisschen
Bei dir
bei
oben,
mir
wo du
oben.
auflegst, darf man das erzählen, aber nicht, dass jetzt 500 Podcast-Zuhörer
Ja,
irgendwie.
dann kommen die da alle mit Schals und wollen dann legen die auf die schiefe Ebene die Getränke und dann die rutschen dann runter, weil es eine schiefe Ebene ist und gar nicht als solche zu erkennen ist als Tresen. Das ist dann
Wenn
echt.
das alle machen, ist ja, ist, glaube ich, Sturmflug da oben.
Der wird vom Boden getrunken mit dem Strohhalm, würde ich
Ja,
sagen, wenn
genau,
das
würde ich
alle
auch
machen.
sagen. Also, das kommt natürlich manchmal vor, dass Menschen, die im Stadion waren, Getränke zu nah ans DJ-Pult. Das ist eigentlich ein No-Go, aber es gibt Leute, denen passiert das. Die
Naja, also
sind dann.
wenn das DJ-Pult tatsächlich so aufgebaut ist, dass es bewusst der Tatsache eine Neigung hat, die nicht auf den ersten Blick zu sehen ist, nämlich vom Pult weg auf den Boden neigend, dann kann das natürlich dazu führen, dass so ein Gin Tonic, der dann in solchen Lokalitäten nicht 9 Euro, sondern 17 kostet, nach einem kurzen Nippen die Füße sauber macht, sozusagen, die Schuhe sauber macht.
Wie heißt das noch so schön? Je länger das sitzt, desto härter das Platsch.
Tja, ganz genau. Das entspricht dem so 9,81, würde ich sagen.
Ach, herrlich, herrlich. Also, wir haben, um noch mal ganz kurz Rekapitulation. Wir haben jetzt eine Stunde im
Oha.
Podcast schon. Ja, das geht
Was
relativ
ist da
schnell, wenn
los?
man einen Wein an den Lippen und einen so netten Gesprächspartner hat, für den. Ist auch viel schöner als alleine zu podcasten. Wir haben, ich referenziere mal ganz kurz auf den Podcast vor diesem hier. Das war unser Live-Podcast on Tape aus Aarhus.
Genau.
Davor habe ich, glaube ich, ach so, davor hatte ich ein kleines Podcast-Experiment gemacht. Schreibt mir doch mal ganz kurz, ihr da draußen, die ihr uns zuhört, wie ihr das gefunden habt. Ich experimentiere nämlich gerade mit Artificial Intelligence, also künstlicher Intelligenz. Und da hat Kollege Google einen Dienst rausgebracht, der Notebook LM heißt. Also Notebook Language Model wahrscheinlich. Und in diesem Notebook kann man zum Beispiel unseren Podcast hochladen, dann kann man die Pressekonferenz in Dortmund von Andreas Blessin hochladen. Man kann noch Blogartikel dazu verlinken, wie die vom Übersteiger oder vom Millerton. Und dann generiert Google für dieses spezielle Notebook, also für dieses spezielle Notizbuch und seine Quellen, eine Art Large Language Model, das auch Fragen beantwortet, wie zum Beispiel, wie war die Taktik des FC St. Pauli beim Spiel gegen Dortmund? Und dann versuchen die das für dich zu beantworten, was ziemlich cool ist. Und du kannst sagen, Bitte fasse mir alle Quellen mit folgendem Fokus, beispielsweise VAR oder auf das Defensivverhalten von Hauke Wahl oder wie auch immer, mir diese Quellen zusammen in einem Audiodialog. Und dieser Audiodialog ist auf Englisch schon ziemlich gut. Und ich habe heute für das Spiel in Dortmund Google mal gebeten, das auf Deutsch zu machen. Das ist nicht ganz so gut. Also ab und an merkt man eben, dass die Sprachengines aus dem Amerikanischen kommen. Zum Beispiel, dass sie, so wie Biden ja mal Putin sagt, sie blessen sagen, nicht blessigen. Oder dass sie deutsche Worte dann verenglischen oder sowas ähnliches. Man auch manchmal denkt, was sagen die jetzt ganz genau? Aber das hänge ich an unser Podcast-Gespräch hinten dran und ihr könnt euch dann mal ein Bild davon machen, wie weit dieses ganze AI-Gedöns schon gediehen ist und euch dann freuen, dass sich hier zwei echte Menschen mit echten Herzen und echten Stimmen und echtem Rotwein und echtem Weißwein für euch unterhalten, damit ihr in Ruhe einschlafen könnt, liebe Endpunkt. Ich hoffe, du bist nicht schon eingeschlafen, sondern hörst jetzt noch ein paar Minuten.
Sehr gut. Ja, das hört sich schon fast an wie ein sehr gelungenes Schlusswort. Ich glaube, wir haben auch so zumindest das, was ich auf dem Zettel hatte, alles einigermaßen abgehakt. Insofern
Ich
können
habe
wir
noch
jetzt mal,
eine Sache habe ich noch.
sag mal,
Einen habe ich noch. Einen habe ich noch.
sag mal.
Beim Spiel gegen Wolfsburg. Also nicht nur, dass wir erwarten können, dass der FC St. Pauli mit ein bisschen Schwung aus Dortmund zurückkehrt und wir vielleicht tatsächlich den ersten Heimsieg sehen. Das hängt so ein bisschen davon ab, ob es uns endlich mal wieder gelingt. Gegen Leipzig ist es gelungen, auch zu Hause so zu spielen wie auswärts, weil das können wir ja offenkundig besser. Also nicht immer den Ball haben, sondern auf den Gegner reagieren. Und da würde ich jetzt die gewagte These verbreiten wollen, Willi, mal gucken, was du dazu sagst, dass der VfL Wolfsburg gar nicht anders kann, als den Ball haben zu wollen.
Ja, sehe ich ganz genauso, ist tatsächlich wohl auch so. Und ich würde sagen, das ist aus Tradition so, weil, also die Tradition sagt ja, dass VfL Wolfsburg ein Bundesligist ist und bei einem Aufsteiger natürlich gerne mit Ballbesitz spielt und gerne dominiert. Würde ich jetzt auch mal so sagen, dass das ein Ticken anderes Spiel werden wird als gegen Heidenheim und vielleicht auch gegen Mainz. Wobei das Spiele waren, die wir eigentlich gut gestaltet haben. Ich hoffe nicht, dass es oder wie gegen Leipzig auch, da haben wir aber tatsächlich ja erfolgreich das bestanden. Aber ich glaube, das wird noch so ein Spiel, wie wir es noch nicht gesehen haben. Nicht aus der Prämisse, weil ich hoffe, dass es der erste Heimsieg wird, sondern weil ich einfach das Gefühl habe, dass irgendwie mal der Hebel umfällt. Also jetzt so der Millerntor-Hebel, der Zuschauerhebel, der die Mannschaft für das Publikum oder wie auch immer, FC St. Pauli zusammen, dass das dann irgendwann passiert. Und ich glaube, also ich würde es auf jeden Fall gut finden, wenn wir uns diesen Samstag dafür nehmen würden.
Du meinst den Bock umzustoßen, wie
Den
das
Bock
Stanislavski
umzustoßen,
immer
also
gesagt hat?
den Heimspielbock umzustoßen sozusagen.
Ja, ich meine, Heimsieg in der Bundesliga, das wäre schon schön, ne? Davon
Ja.
haben die Kieler auch geträumt.
Ja, ist eben so. Ist als Aufsteiger immer nicht einfach. Das wird auch die ganze Saison über uns begleiten, dass es nicht einfach bleibt. Aber vielleicht kriegt man irgendwie so einen Schlüssel, der einen in die richtige Richtung führt, sozusagen. Und deswegen bin ich da der Hoffnung, dass es tatsächlich mal funktionieren könnte. Weil ich
Auf
wollte, es
jeden
ist.
Fall wird ein Spieler vom VfL Wolfsburg wird wahrscheinlich vom ganzen Stadion ganz besonders willkommen geheißen.
Er ist, glaube ich, er hat eine Abmahnung gekriegt, du meinst Kevin Behrens.
Genau, den meine ich.
Ich glaube, er lebt jetzt mit einer Abmahnung und er lebt, glaube ich, auch mit der Tatsache, dass seine Einsatzzeiten, also dass die Aussicht darauf nicht besser wird. Und ich glaube, der Trainer oder der Kader, die werden, glaube ich, einen Teufel tun, ihnen viel Spielzeit zu geben. Weil jeder weiß, was passieren wird und einfach. Das will man vermeiden, zumal man weiß, dass man dann zu Recht Target wird, ne? Also so viel Fehler kann man einfach in der heutigen Zeit nicht machen, wie Kevin meint, er müsste es machen. Deswegen, ja, also ich glaube, also es wäre lustig, das zu sehen. Wolfsburg hat ja auch so, also ich glaube, Arnold ist verletzt und es gibt noch ein paar andere Verletzte, die auch dazukommen. Auch Stammspieler. Ich glaube nicht, dass das dazu führen wird, dass wir einen Herrn Behrens von Anfang an spielen sehen. Ich glaube noch nicht mal, dass es, wenn überhaupt, eine minimale Spielzeit geben wird. Ich glaube nicht, dass er Einsatzzeiten bekommt.
Ja, das ist auch gar nicht so wichtig, weil wir feiern uns und unsere Einstellung ja auch gerne selber.
Ja.
Und ich habe heute einen Aufruf von St. Pauli Pride gesehen, den ich hier gerne teile. Also, dass alle, die am Samstag ins Stadion kommen, so viel bunt anziehen, wie es irgendwie geht. Das heißt, also in aus dem
Regenbogen.
Millerntor-Stadion einen einzigen Regenbogen machen, der Herrn Behrens und seinen Geistesgenossen die Schamesröte ins Gesicht treibt. Und das ist alleine doch schon mal ein schöner Grund, am Samstag sich auf das Spiel zu freuen.
Ja, das war ein sehr schöner Ausblick. Gut, dann haben wir schon fast geschafft, würde ich sagen, ne? Wie viel haben wir Stunde gesprochen?
1:12, das reicht auch für den
Ja.
Podcast, den ihr denn morgen früh auf dem Weg zur Arbeit, ach komm, auch dieses, wann veröffentliche ich den Podcast am besten und so ein Quatsch. Ich mache den jetzt fertig. Es ist 21:30 Uhr. Also spätestens um 22 Uhr werdet ihr diesen Podcast in allen Podcatchern hören können. Ich hänge noch mal diese Artificial Intelligence Geschichte hinten dran, die nämlich nicht wissen, wie man das ganze Stadion singt. Wir wissen es aber und deswegen freuen wir uns auf Feedback zu diesem Podcast. Wir bedanken uns wie immer bei dem magischen Dutzend, bei den 12 Menschen, die diesen Podcast, den Rotwein oder das Bier sponsern, das wir hier trinken.
Es dürfen auch gerne mehr werden. Also es ist ja nicht so, dass wir das blocken.
Überhaupt nicht. Wir supporten das sogar. Wenn ihr wollt, nennen wir euch auch als Supporter in diesem Podcast. Ich habe sogar jetzt noch mal eine Initiative gestartet. Ich habe mir eine Emaille-Tasse mit unserem Logo bestellt und die sieht gut aus. Der Kaffee daraus schmeckt auch gut. Man kann sogar zur Not auch Rotwein daraus trinken. Und da werde ich mal eine kleine Aktion machen. Vielleicht beim nächsten Podcast stellen wir die vor. Aber ihr könnt uns bei Steady HQ supporten. Link ist wie immer in der Beschreibung. Und wir freuen uns auf einen Regenbogen-Millerntor am Samstag. Ich komme dann direkt von der Ostsee, habe mein
Großartig.
Boot kurz an Land geschmissen und komme dann in voller Regenbogenmontur in die Nord.
Sehr gut, das ist auch ein schöner Ausblick. In
Willi, in
diesem
dem
Sinne,
Sinne, das ganze
das
Stadion.
ganze Stadion, tschüss.
Okay, alles klar. Bereit für einen Deep Dive in die Welt des
Ja,
deutschen Fußballs?
auf jeden Fall, immer her damit.
Perfekt. Wir haben heute echt spannende Artikel über das letzte Spiel vom FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund. Ein echter Krimi war das, sage ich euch.
Stimmt, das kann man wohl sagen. Ein Spiel, das uns noch lange in Erinnerung bleiben wird.
Um genau zu sein, geht es um das Match vom Match.
Oh, Moment, ich hab's gleich. Ah ja, genau. 14. Oktober im Signal Iduna Park.
Der Klassiker.
Eben. Und dieses Spiel, das hat's echt in sich gehabt. Fragwürdige Schiri-Entscheidung, unglaubliche Tore und natürlich die absolut fantastischen Fans. Also macht euch bereit für die volle Ladung Bundesliga-Atmosphäre.
Was dieses Spiel so interessant macht, ist, dass es die ganze Dramatik der Bundesliga perfekt widerspiegelt. Selbst wenn ein vermeintlicher Underdog wie St. Pauli gegen ein Schwergewicht wie den BVB antritt.
Absolut. Aber bevor wir da jetzt so richtig tief eintauchen, sollten wir vielleicht erstmal die Szene für alle skizzieren, die das Spiel vielleicht verpasst haben. St. Pauli, in diesem Fall der klare Außenseiter, muss es auch jetzt in Dortmund ran. Und der BVB ist ja bekannt für seinen Heimvorteil im Signal Iduna Park.
Ganz zu schweigen von der Atmosphäre, die die Fenster zaubern.
War, absolut. 80.000 Leute, die Heger BVB grölen. Das ist schon beeindruckend, oder?
Auf jeden Fall. Die Fans sind ein entscheidender Faktor, vor allem im Signal Iduna Park. Die Stimmung dort kann schon mal ganz eigene Gesetze entwickeln. Aber St. Pauli hat sich davon nicht beeindrucken lassen und ist mutig aufgetreten.
Stimmt. Und das hat man auch direkt gemerkt. Trotz des Unterschieds in der Tabelle war es ein richtig enges Match. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen, haben gefightet und sind echt an ihre Grenzen gegangen.
Absolut. Taktisch war das von beiden Seiten sehr interessant aufgezogen.
Oh ja, lass uns da mal tiefer einsteigen. Wie sind die beiden Mannschaften denn taktisch so vorgegangen?
Also St. Pauli hat verständlicherweise erstmal auf eine kompakte Defensive gesetzt. Ihr Plan? Konter, schnell umschalten und die Dortmunder Abwehr mit ihrem aggressiven Pressing überraschen.
Das hätte fast geklappt, oder?
Absolut. St. Pauli hat dem BVB das Leben wirklich schwer gemacht, vor allem in der ersten Halbzeit. Borussia Dortmund hingegen hat, wie erwartet, viel Ballbesitz gehabt und versucht, die St. Paulianer müde zu spielen, um dann die Lücken zu finden.
Ja, und dann kam dieser Moment. Dieser Moment, bei dem wahrscheinlich jedem St. Pauli-Fan das Herz in die Hose gerutscht ist. Das vermeintliche Führungstor.
Ja, Morgan Gilavogui. Der nagelt den Ball nach einer Flanke von Eric Smith in die Maschen und die St. Pauli-Fans drehen komplett durch. Nur um dann Minuten später vom VAR wieder auf den Boden der Tatsachen geholt zu werden.
Der Videoassistent. In diesem Fall wohl eher der Videospielverderber. Aber mal ehrlich, das war echt eine krasse Entscheidung. Abseits um Haaresbreite.
Ja, diese kalibrierten Linien sind in solchen Momenten echt gnadenlos. Da fragt man sich schon, ob es nicht manchmal besser wäre, wenn man gerade bei so knappen Entscheidungen einfach dem Schiedsrichter auf dem Platz vertraut.
Ja, absolut. Vor allem, wann ist der Ball denn wirklich gespielt? In den Zeitlupen sah es so aus, als ob der Ball schon ein Stück von Smiths Fuß weg war, als Gilavogui losgerannt ist.
Genau, das ist ja der Punkt. In Zeitlupe sieht vieles anders aus. Timor Schulz, der Trainer von St. Pauli, hat sich ja auch direkt kritisch zum VAR geäußert. Er hat die Genauigkeit des Systems hinterfragt, vor allem, wie gesagt, die Bestimmung des exakten Zeitpunkts, an dem der Ball gespielt wird.
Verstehe ich total. In solchen Momenten geht es um Zentimeter- und Sekundenbruchteile. Da kann man schon mal ins Grübeln kommen.
Absolut. Und dann meldet sich auch noch Oladapo Afolayan zu Wort. Das sieht die ganze Sache nämlich noch kritischer.
Ach ja. Inwiefern?
Er hält das ganze VAR-System für überflüssig.
Er findet, dass die Schiedsrichter auf dem Platz ihre Entscheidungen treffen sollten. So wie früher eben.
Genau. Die trainieren ihr ganzes Leben lang dafür, hat er gesagt. Man sollte ihnen vertrauen.
Das ist schon ein starkes Statement. Interessanterweise hat sich sogar Schiedsrichter Sven Jablonski selbst zu der Situation geäußert.
Und was sagt er?
Er meinte, die Entscheidung auf dem Platz war nicht eindeutig zu treffen und dass sie sich in Köln auf die Bilder vom VAR verlassen mussten.
Klar, die Entscheidung muss ja irgendwie getroffen werden, aber ob das jetzt für die Spieler und die Fans zufriedenstellender ist, da bin ich mir nicht so sicher.
Ja, ich auch nicht. Es wirft halt wieder die Frage auf, verbessert der Videobeweis die Situation wirklich oder schafft er einfach nur neue Probleme, frustrierende Unterbrechungen, Entscheidungen, die man auch nach 10 Zeitlupen nicht versteht.
Absolut, aber hey, das Spiel ging ja weiter. Und St. Pauli hat sich nicht unterkriegen lassen. Im Gegenteil. Was für ein Spiel. Und wie St. Pauli zurückgekommen ist, Eric Smith mit einem absoluten Traumtor.
Das kannst du laut sagen. Ich glaube, da hat sogar den Dortmunder Fans kurz die Spucke weggeblieben. Aus über 20 Metern Entfernung der Ball knallt nur so in den Winkel. Einfach Weltklasse.
Wahnsinn. Tobel Kölker Kobo war absolut chancenlos. Das ganze Stadion hat getobt. Aber natürlich durfte auch hier der VAR nicht fehlen.
Oh nein, nicht schon wieder. Was war denn jetzt der Aufreger?
Diesmal hat Dortmund reklamiert. Afolayan, der ja beim vermeintlichen Führungstor im Abseits stand, soll Kobli die Sicht versperrt haben.
Hatte er es.
Also mal ehrlich, ob Afolayan da nun stand oder nicht, den Ball hätte Kobel wohl kaum gehalten. Selbst Afolayan meinte nur trocken Unsinn.
Der hat die Ironie des Ganzen wohl erkannt. Aber so ein Ding musst du auch erstmal reinmachen. Unglaublich schade, dass es am Ende nicht zum Punktgewinn gereicht hat.
Ja, leider. In der innersten 80. Minute fiel dann doch noch der Siegtreffer für Dortmund. Serhou Guirassy war nach einer Ecke per Kopf zur Stelle. 2.1 für den BVB.
Ein unglückliches Gegentor in der Schlussphase. So kurz vor Schluss. Bitter für St. Pauli.
Absolut. Da hat die Zuordnung in der Abwehr nicht ganz gestimmt. Trotzdem, und das muss man ganz klar sagen, St. Pauli hat eine starke Leistung gezeigt.
Total. Sie haben bewiesen, dass sie auch gegen eine Spitzenmannschaft wie Borussia Dortmund mithalten können. Taktisch diszipliniert spielen und Nadelstiche setzen können.
Und sie haben sich nicht unterkriegen lassen. Weder von den Entscheidungen des VAR noch vom Spielverlauf. Das zeigt, was für eine Moral in der Mannschaft steckt.
Genau das macht den Fußball ja so spannend. David gegen Goliath, Emotionen pur und dann noch diese nervenaufreibenden Entscheidungen. Man weiß einfach nie, wie es ausgeht.
Absolut. Und nicht zu vergessen, die Unterstützung der St. Pauli-Fans war fantastisch. Fast 8000 Fans sind mit nach Dortmund gefahren und haben für eine großartige Atmosphäre gesorgt.
Stimmt. Auch wenn es am Ende nicht für Punkte gereicht hat, St. Pauli kann erhobenen Hauptes aus diesem Spiel gehen.
Absolut. Kopf hoch, Kiezkicker, das war eine klasse Leistung. Aber jetzt würde mich natürlich interessieren, was denkst du denn, was diese Niederlage für St. Pauli bedeutet? Rein tabellarisch natürlich erstmal ein Rückschlag, klar.
Ja.
Aber irgendwie... Irgendwie war es ja auch mehr als nur eine Niederlage, oder?
Ja, sehe ich auch so. Irgendwie schon, ja.
Naja, St. Paulis Leistung gegen Dortmund und vor allem die offene Kritik am Videoassistenten wirft ja schon ein paar interessante Fragen auf. Findest du es auch?
Ja, definitiv.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel die Frage. Also, wollen wir wirklich, dass der Spielverlauf durch solche Millimeterentscheidungen beeinflusst wird.
Verstehe.
Geht da nicht vielleicht ein Stück weit der Fußball verloren, den wir lieben?
Spannender Punkt. Und was ist mit der Autorität der Schiedsrichter auf Platz? Die rücken ja durch den VAR auch immer mehr in den Hintergrund.
Ja, genau. Wer trifft denn jetzt am Ende die Entscheidungen? Der Schiedsrichter, der das Spiel live und in Farbe vor sich hat, oder der Videoassistent, der sich die Szene in Zeitlupe und aus 10 verschiedenen Kameraperspektiven anschauen kann?
Und nicht zu vergessen, die Emotionen.
Ja.
Sowohl bei den Spielern als auch bei den Fans.
Stimmt, ja.
Also der Fußball lebt doch von seiner Emotionalität, von spontanen Reaktionen, Entscheidungen.
Ja.
Und der VAR, der bremst diesen Fluss oft aus, finde ich. Führt zu Unsicherheit, Frust, auf dem Platz und auf den Rängen.
Das hat man in diesem Spiel ja deutlich gesehen, finde ich.
Absolut. Was lernen wir also aus diesem Deep Dive? Manchmal ist eine Niederlage eben mehr als nur ein Ergebnis auf der Anzeigetafel. St. Pauli hat gegen den BVB gekämpft, Moral bewiesen und vor allem wichtige Fragen aufgeworfen. Und ob der Einsatz, es war jetzt die richtige Entscheidung, war, tja, das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Ein spannendes Schlusswort zu einem unglaublich spannenden Spiel.
Hoffentlich eines, das zu weiteren Diskussionen anregt. Dann eins. Ist klar. Der Fußball ist im Wandel. Und wir sind mittendrin im Diskurs.